온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Einen wunderschönen guten Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Dieses Onda-Info steht fast ganz im Zeichen des Bildungsstreiks in Chile. Seit fast 2 Monaten nun gehen dort SchülerInnen und Studierende auf die Straße, um für Bildung für alle zu demonstrieren. Sie sehen sich dort im Moment starker staatlicher Repression ausgesetzt. Was es genau damit auf sich hat, welche Forderungen formuliert werden und wer eigentlich auf die Straße geht und wie es in diesem Zusammenhang um die chilenische Pressefreiheit bestellt ist, über das und anderes haben wir mit unseren Kollegen Nils Brock in Santiago de Chile und Juan Schilling vom Centro de Comunicación Ciudadana im chilenischen Concepción gesprochen. Doch zunächst hört ihr unsere Meldungen. Diesmal aus Bolivien, Mexiko und Argentinien.
Und der Info? Nachrichten.
Personas resultaron heridas y 4 fallecieron durante un enfrentamiento en la propiedad de una empresa azucarera en Argentina. Los dueños de la compañía denunciaron una supuesta ocupación ilegal y notificaron a las autoridades. La respuesta está totalmente inmediata a través de la represión de la policía, que desalojó a 700 familias que estaban reclamando tierras y viviendas a la poderosa empresa. Un hecho que ocurrió en la provincia de Jujuy, al norte del país, que es una de las zonas más pobres de la nación austral.
Argentinien. 4 Tote und Dutzende Schwerverletzte. Das ist die Bilanz der gewaltsamen Räumung vom 28. Juli eines von 700 mittellosen Familien besetzten Grundstücks. Das Gelände befindet sich in der Stadt Libertador General San Martín, in der Provinz Jujuy im Norden Argentiniens, an der Grenze zu Bolivien und Chile. Die gewaltsame Räumung hat viele überrascht und schockiert, so auch Carlos Chile vom Gewerkschaftsverband CTA. Dass die Leute gestorben sind, ist wirklich schlimm, denn alles, was wir fordern, ist im Grunde sehr wenig. Ein Stück Land zum Leben und um seine Familie zu ernähren. Das Gelände gehört zu den riesigen Ländereien des Zuckerkonzerns Ledesma, der nur ca. 40% seiner Ländereien nutzt. Da die Wohnungsnot in Argentinien in der letzten Zeit stark zugenommen hat, entschieden sich die Familien daher, einen Teil der brachliegenden Ländereien zu besetzen. Federführend war dabei eine linke Organisation, die sich Strömung für Klasse und Kampf Triple C nennt. Triple C hatte schon seit Jahren mit Ledesma und der Regierung über eine Nutzung der brachliegenden Flächen verhandelt. Doch der Zuckerkonzern Ledesma, der schon während der Militärdiktatur eine unrühmliche Rolle spielte, erstattete Anzeige. Der Räumungsbefehl wurde vom Richter Jorge Saman unterschrieben, der aber danach in den Winterurlaub fuhr. Am frühen Morgen des 28. Juli drangen dann über 500 Polizisten verschiedener Einheiten auf das Gelände ein und räumten es unter Einsatz äußerster Gewalt. Dabei wurden 3 Landbesetzer und ein Polizist erschossen. Wer die Schüsse abgegeben hat, ist noch unklar. Für den Chef von Triple C, Enrique Mosquera, war jedoch eindeutig, wer für die Gewalteskalation verantwortlich ist. Wir machen das Unternehmen Ledesma, die Provinzregierung und Richter Saman verantwortlich dafür, was geschehen ist. Das Einzige, was wir gemacht haben, war, uns mit Steinen zu verteidigen, denn sie haben uns mit Gummikugeln, Tränengas und scharfer Munition angegriffen. Am 2. August demonstrierten über 5000 Menschen gegen die gewaltsame Räumung. Sie forderten unter anderem Aufklärung der Umstände für den Tod der 4 Menschen und den Rücktritt des Richters Jorge Saman. Sie kritisierten zudem die Haltung des Unternehmens Ledesma und kündigten eine Demonstration vor dem Haus der Familie Blaquier an, welche das Unternehmen besitzt. Juan Carlos Alderete, ebenfalls von Triple C, erklärt warum. Wenn man die Familie Blaquier kennt, weiß man, dass sie immer mit Repression und Tod geantwortet hat. Denn sie haben sich politischen Einfluss in dieser Provinz erkauft. Die Räumungsaktion wurde von den privaten Sicherheitskräften der Fabrik und der Familie Blaquier koordiniert und zusammen mit der Polizei durchgeführt. Der sozialdemokratische Provinzgouverneur Walter Barrio Nuevo verurteilte das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte und zeigte sich überrascht und machtlos angesichts der Vorfälle. Sein Regierungschef Pablo Lavilla musste zurücktreten. Einige Tage später beschloss das Parlament, 40 Hektar des Unternehmens zu enteignen, um dort Wohnungen zu bauen. Die Untersuchung der Vorfälle dauert indes noch an.
Mexiko. Vom Staat, den Drogen und dem Verschwinden. Während der Präsidentschaft Felipe Calderóns, also während der letzten knapp 5 Jahre, sind in Mexiko mindestens 4000 Menschen verschwunden. Dies zumindest schätzt die Organisation Familienangehöriger von Verschwundenen und Opfern von Menschenrechtsverletzungen aus Mexiko, AFADEM. Dies wurde vor einigen Tagen von der Journalistin der Tageszeitung La Jornada, San Juana Martínez, publik gemacht. Sie machte deutlich, dass es sich bei der Zahl jedoch nur um eine vorläufige Schätzung handelt.
Es ist eine gewaltige Arbeit, die die NGOs machen. Es ist sehr kompliziert, die genaue Zahl derjenigen zu bestimmen, die während der Präsidentschaft Felipe Calderóns verschwunden sind, also seit er den Drogenhandel den Krieg erklärt hat. Offiziell redet der NGO AFADEM von 4000 Verschwundenen, aber das sind nur die, die registriert sind. AFADEM kommt mit der Arbeit nicht nach. Es gibt jedoch Schätzungen, die von 10.000 bis 20.000 Verschwundenen in den letzten Jahren ausgehen.
San Juana Martínez hebt auch hervor, dass in vielen Fällen von Verschwundenen eine Verbindung zur mexikanischen Staatsanwaltschaft, dem Militär und dem organisierten Verbrechen besteht. Erst im Juni haben Angehörige der mexikanischen Marine an der Grenze zu den USA 15 Männer entführt, ohne gesetzliche Grundlage. Von den Männern fehlt bis heute jede Spur. Viele Verschwundene tauchen, wenn, dann als anonyme Leichname wieder auf. Jedoch gibt es in Mexiko keinerlei Register für nicht identifizierte Tote. Zudem haben viele Angehörige Angst, die Fälle publik zu machen bzw. anzuzeigen.
Die Familienangehörigen sind völlig wehrlos. Oft, wenn sie das Verschwinden zu Anzeigen bringen wollen, rät ihnen ausgerechnet die Polizei, sich besser still zu verhalten. Ihnen können sonst auch etwas passieren. Die Konstante ist die Angst. Die Familien denken deswegen, dass ihre Angehörigen schon etwas gemacht haben müssen, weswegen sie verschleppt wurden. Aus Angst bringen sie das Verschwinden ihrer Angehörigen also oft nicht zur Anzeige. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Opfer brauchen Sichtbarkeit. Sie müssen mit den NGOs und der Presse reden. Das Wichtigste ist, dass alles ans Licht kommt.
Nachtrag 1. Seit Präsident Calderón mit seinem Amtsantritt 2006 dem organisierten Drogenhandel den Krieg erklärt hat, starben 40.000 Menschen im Zusammenhang mit diesem Krieg. Nachtrag 2. Auch die Journalistin San Juana Martínez lebt gefährlich. Immer wieder sieht sie sich nach kritischen Artikeln massiven Drohungen, teilweise Morddrohungen, ausgesetzt.
Bolivien. Neues Mediengesetz zum Mithören. Am 28. Juli beschloss der bolivianische Kongress ein neues Mediengesetz. Ob es sich dabei um einen Schlag gegen die privaten Medien oder die Meinungsfreiheit handelt, wird seitdem heiß diskutiert. Befürworter feiern die neue Norm, denn statt 90% sollen kommerzielle TV- und Radiosender künftig nur noch ein Drittel der verfügbaren Frequenzen erhalten. Neben dem Staat, der sich einen ebenso großen Anteil sichert, soll der Rest der elektromagnetischen Wellen an Community-Sender und indigene Medien vergeben werden. Die sozialistische Regierungspartei verbindet damit das Ziel, vor allem auf dem Land die weitere Verbreitung elektronischer Medien zu fördern. Kritiker halten jedoch dagegen, die im Gesetz vorgesehene Regulierungsbehörde sei nicht unabhängig, da die Regierung die einzelnen Funktionäre benenne. Die Vergabe von Genehmigungen und Lizenzen würde damit unter direktem Einfluss der regierenden Bewegung für den Sozialismus stehen. Zudem beinhaltet das Gesetz auch einen Paragraphen, der das Abhören von Kommunikationsverbindungen aller Art ohne richterlichen Beschluss gestattet. Der bolivianische Verband der Privatradios Asbota hat diese Abhörklausel prompt zum Anlass genommen, das Gesetz von Grund auf abzulehnen. Community Radios und Fernsehsender hingegen kritisierten die Klausel bisher öffentlich kaum. Vielleicht ist es ihnen ja lieber, abgehört zu werden, als gar keine Hörer zu haben. Rein rechtsstaatlich betrachtet ist das trotzdem nicht ganz koscher. Eine einfache Lösung für dieses Dilemma scheint der Direktor des bolivianischen Bildungsfunks Andres Gomez Vela parat zu haben. Er schlägt vor, die Zivilgesellschaft künftig direkt an der Wahl der Medienregulierer zu beteiligen. Brillant, denn so kann man künftig nicht nur die unabhängige Vergabe von Frequenzen kontrollieren, sondern gleichzeitig auch mitbestimmen, von wem man abgehört werden möchte.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Voy a desaparecer. Nadie lo nota. El silencio que vendrá después. Se me desboca, pone saliva en mi ser, gota por gota, al final la flecha se ve, no se equivoca.
Colegio no tiene como premio venir a reunirse con el ministro, al contrario, a mí me interesa premiar a los buenos estudiantes. Tomarse un colegio no tiene como premio venir a reunirse con el ministro, al contrario, a mí me interesa premiar a los buenos estudiantes.
Wir sprechen hier mit unserem Freund und Kollegen Nils in Santiago. Und in Santiago ist ja so einiges auf der Straße los, sind Studentinnen und Schülerinnen auf der Straße und machen einen Bildungsstreik. Nils, was ist da los? Worum geht es da bei dem Streik?
Also der Streik, der jetzt schon seit über 2 Monaten läuft, setzt sich mit dem Bildungssystem in Chile auseinander, das als hochgradig ungerecht und als Zweiklassensystem verstanden wird. Die Leute, die hier massiv auf die Straße gehen, fordern Bildung zu einem Recht zu machen, was in der Verfassung verankert werden soll und nicht wie bisher einfach nur eine Ware oder ein Konsumgut ist.
Und wie sind diese Proteste entstanden? Also warum hat ausgerechnet jetzt das angefangen? Hat das auch irgendwas zu tun mit dieser weltweiten Geschichte, dass halt viele Leute auf die Straße gehen? Oder ist das nochmal was ganz Eigenes, Chilenisches?
Also es kann sein, dass es auch externe Faktoren gab, aber ich denke, das ist vor allem eine sehr chilenische Angelegenheit. Die Demonstrationen und die öffentlichen Kundgebungen haben ja einfach auch vor dem Schülerstreik schon zugenommen. Demos gegen Wasserkraft, Demos gegen Atomkraft, Demos für die Mapuches im letzten Jahr. Und ich glaube, insgesamt entsteht gerade sowas auch wie so eine Protestkultur. Man lässt sich einfach nicht mehr alles gefallen. Und die Förderung oder die Förderung der Schülerinnen und der Studentin sind schon älter und sind vor 2 Monaten einfach nochmal mit aller Wucht jetzt auch aufs Trapez gekommen. Und diesmal hat man halt nicht eingeklickt, man hält Schulen besetzt, man setzt den Streik in vielen Universitäten bis heute fort, trotz massiven Drucks und ja, hat es bisher geschafft, wirklich fast einen Stillstand zu provozieren.
Aber wie sieht es denn aus in der chilenischen Bildung? Also ich meine, es gibt ja klar, es ist schon ein bisschen erzählt von den Anlässen, aber wie sieht es denn faktisch gerade aus im Bildungssystem, weswegen die Leute auf die Straße gehen?
Also es gibt vor allem zwei wichtige Gründe. Der eine ist, dass die Oberschulen in Chile vor vielen Jahren, also der Zeit der Militärdiktatur schon, den Gemeinden aufgedrückt wurden. Also die Kommunen müssen das Geld aufbringen, um die Schulen zu unterhalten, was zu einer extremen Ungleichheit geführt hat, weil eine Kommune, die wenig Geld hat, natürlich auch nur eine sehr, sehr begrenzte Schulbildung anbieten kann. Das ist ein erster Schritt für eine Auslese, die stattfindet. Und wer danach noch studieren möchte in Chile, der muss wirklich tief in die Tasche greifen, muss reiche Eltern haben oder muss sich massiv verschulden. Wir reden da so von 20.000 Euro oder mehr, bis man so einen einigermaßen einen ersten Studienabschluss in der Tasche hat. Und das ist natürlich extrem hart und für viele Leute auch abschreckend, um überhaupt an die Uni zu gehen. Und klar, wenn man dann einmal mitmacht und merkt, wie das Ganze funktioniert, dann wächst natürlich der Unmut noch mehr, wenn man Prüfungsstress hat, wenn einem gedroht wird, den Bildungskredit zu streichen. Öffentliche Universitäten sind einfach unterfinanziert. Die kriegen im Höchstfall ein Fünftel ihres Geldes, was sie brauchen für die Lehre vom Staat. Und den Rest müssen sie sich dann auf dem freien Markt mit Dienstleistungen zusammenholen oder halt über extrem hohe Studiengebühren. Und das alles hat dazu geführt, dass jetzt ein Bildungssystem gefordert wird und dass man sich auch zurückerinnert, dass es vor der Militärdiktatur in Chile sowas ja schon mal gab.
Que esto es legítimo, que es representativo y que es transversal, porque aquí hay una necesidad país que se expresa en estas demandas que nos hemos levantado, pero que hacen sentido en toda la ciudadanía.
Ich meine, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also es geht jetzt ganz viel um Bildung umsonst und so weiter, dass alle gleichen Zugang haben. Und wie ist es eigentlich, was für Leute gehen denn auf die Straße? Sind es so wie in Deutschland dann bei Bildungsstreiks hauptsächlich Studis bzw. Schülerinnen oder gibt es auch noch eine breitere Bewegung auf der Straße?
Ja, so dass nur Schüler auf der Straße waren, sowas vor 5 Jahren bei der sogenannten Revolution von den Pinguinen. Und jetzt, das ist halt auch wirklich das Neue, sieht man halt, dass vor allem auch viele Familien diese Proteste mit auf der Straße unterstützen. Mir haben Schüler erzählt, dass ihre Eltern früher nie zu einer Demo gewesen sind, aber jetzt, wo sie sehen, dass sie das erste Mal auch was ändern können, dass sie was tun können für die Zukunft ihrer Kinder zum Beispiel, dass sie sich massiv beteiligen. Auch die Studierenden von den Unis haben sich in den letzten Jahren nicht so intensiv beteiligt wie heute. Die Schüler waren oft isoliert mit ihren Forderungen und das hat sich jetzt geändert. Also und vor allem seit der Repression in der letzten Woche, als die Polizei hier wirklich versucht hat, mit unglaublich viel Gewalt die Proteste niederzuschlagen auf 2 Demonstrationen. Es sind nachts so viele Leute auf die Straße gegangen, um mit ihren Kochtöpfen zu klopfen. Das hat man in ganz Santiago gehört. Es war teilweise lauter als der Autoverkehr. Also sehr, sehr beeindruckend. Und man sieht halt, dass die öffentliche Meinung, was das geht, wirklich gekippt ist, momentan zumindest. Und es bleibt halt spannend, wie lange dieser Druck auf die Regierung auch aufrechterhalten werden kann, um wirklich substanzielle Veränderungen hinzukriegen.
Lo único que van a lograr con esto es radicalizar mucho más el movimiento. La gente va a seguir expresando, se entiendan, aquí hay un tema real de cambio de estructura del sistema, que es lo que está demandando hoy día el movimiento social.
Aber das ist auch das, was ich fragen wollte. Das habe ich auch mitgekriegt, dass es eine unglaublich starke Repression gab im Vergleich zu dem, was auf der Straße war. Also ein friedlicher Protest. Wie erklärst du dir das, dass die Polizei so brutal vorgegangen ist? Ich meine, letztendlich ist es ja ein Eigentor gewesen, wie es aussieht.
Es ist auch, aber es war angekündigt. Der Innenminister hat vor der Demo zur Sprecherin der Studenten, Camila Vallejo, gesagt, dass sie die Verantwortung tragen wird, wenn es Tote gibt. Also es ist von staatlicher Seite wirklich kalkuliert gewesen, es zur Eskalation kommen zu lassen. Die haben ein Verhandlungsangebot vorgelegt, was keine einzige von den Forderungen der Studenten und Schülerinnen eigentlich ernst genommen hat. Und als die das abgelehnt haben und als die auch protestiert haben und gesagt haben, wir machen trotzdem weiter, dann gesagt, okay, die Zeit der Demos ist vorbei, geht zurück in die Schulen und damit er das auch alle mitbekommt, hauen wir nochmal richtig drauf. Und es ist wirklich massiv gewesen, Tränengasangriffe, teilweise auch auf, schon auf Kindergärten, absurde Geschichten. Und ja, über 800 Festnahmen, die in ganz Chile stattgefunden haben, Misshandlungen, sowohl von Leuten von der Presse als auch von Schülern, die gefangen geworden sind. Also es sollte wirklich ein Exempel statuiert werden, wirklich gezeigt werden, also oder mit Gewalt versucht werden, diese Bewegung zu brechen. Und ja, erreicht haben sie bisher zumindest das Gegenteil. Heute wird hier ein Generalstreik stattfinden, wieder mit großen Mobilisationen. Für die nächste Woche sind wieder...
Generalstreik heißt dann auch andere, also Berufsgruppen werden streiken, oder?
Ja, 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 also die Solidarisierung ist sehr groß. Also man sieht das sogar, Taxifahrer, die mit ihren Hubkonzerten mitmachen, die sonst nicht unbedingt an der Spitze sozialer Bewegungen stehen. Auch in anderen Ländern, in Argentinien, haben die Lehrer einen Grenzübergang zugemacht für ein paar Stunden am Wochenende. Ja, es gibt unheimlich viel Zuspruch. Und heute Generalstreik, ich bin auch gespannt, was genau passiert, aber es ist angekündigt, nochmal weite Teile der Stadt auch lahmzulegen.
Propongo hoy a todas las chilenas y chilenos un gran acuerdo nacional por la educación. El acuerdo gane, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación superior. No queremos que el sueño de un hijo profesional sea una verdadera pesadilla financiera para sus padres o una pesada mochila para los nuevos profesionales.
Was glaubst du, wohin das führt, wie es im Moment aussieht? Also es scheint sich ja auszuweiten und die Leute sind weiter, sind wütend, gehen auf die Straße. Was meinst du, was passiert? Wird die Regierung irgendwann einknicken und auf Forderungen eingehen oder wird die Repression stärker oder wie ist so dein Eindruck?
Ja, alle haben gedacht, dass die Regierung irgendwann nochmal einen zweiten Kompromissvorschlag präsentiert. Das hat sie bisher nicht getan. Sie haben sogar angekündigt, jetzt zur Abstimmung ihres Veränderungsvorschlags im Parlament zu schreiten, wenn es keine Zustimmung der Studis gibt. Das scheint jetzt nicht stattzufinden, weil die Opposition sich dagegen wehrt. Der neue Weg wird jetzt sein, wirklich zu versuchen, eine Gesetzes- oder Verfassungsänderung hinzukriegen über einen Volksentscheid, über einen Plebiszit. Um wirklich diese Forderung, die Forderungskataloge der Studierenden zu verankern und dass man jetzt nicht einfach nur ein Versprechen in die Hand bekommt, was am Ende nicht gehalten wird. Ob das stattfindet, ist natürlich schwer einzuschätzen, weil den hohen Druck, den man aufgebaut hat, wirklich durchzuhalten, es verschleißt halt auch unheimlich. Also und ja, es ist zumindest effektiv gewesen, was die Regierung bisher gemacht hat, also wirklich kein Stück weit einzuknicken, dass man irgendwann auch mürbe wird bei dem Ganzen. Und die Rektoren der Unis haben gestern gesagt, ja, man könnte ja trotzdem wieder den Lehrbetrieb anfangen und die Proteste fortsetzen. Also es gibt auch erste Anzeichen dafür, dass einige der Beteiligten an den Protesten müde werden.
Naja, ich hoffe auf jeden Fall mal, dass die Proteste nicht müde werden und dass die Leute weiter kämpfen und dass dann letztendlich auch, dass sie Erfolg haben werden. Ich danke dir erstmal, Nils, für das Interview und ja, gehst du auch auf die Straße?
Die Demo führt direkt an meinem Fenster vorbei.
Winkst du mal runter?
Bin ich in der privilegierten Lage, mal zu gucken, aber irgendwann gehe ich bestimmt auch mit runter und klopfe auf meinen Kochtopfen.
Sehr gut.
Es ist legítim, es ist repräsentativ und es ist transversal, weil hier eine Necessidad de País, die sich in dieser Demanda, die wir haben levantado, aber die hat einen Sinn in toda la ciudadanía, die recuperar la educación pública und die termine mit dem Lucro der Educación.
Die kleinen Einspielungen von Statements von Aktivistinnen des Streiks, die ihr gehört habt, stammen von der Agencia Pulsar, eine alternative Nachrichtenagentur aus Lateinamerika. Wie wichtig diese alternativen Medien im Zusammenhang mit dem Bildungsstreik in Chile sind, betont auch Juan Schilling vom Centro de Comunicación Ciudadana aus dem chilenischen Concepción. Alternative Medien sind im Moment die einzigen, die in Chile differenziert über die Proteste berichten. Die staatlichen und privaten Medien kennen nur ein Bild.
Cada vez que se hablaban de las movilizaciones estudiantiles, como imagen de fondo, utilizaban un encapuchado.
Jedes Mal, wenn sie über die studentischen Proteste reden, benutzen sie einen vermummten Jugendlichen mit Kapuze als Hintergrund, der einen Stein oder einen Molotow-Cocktail wirft. Dabei handelt es sich um Archivbilder, die sie hervorholen, um die Assoziation zu schaffen, dass diese Studierendenbewegung eine gewalttätige Bewegung sei. Das ist die Art, wie das öffentliche Fernsehen arbeitet.
In Chile gibt es theoretisch zwar keine Medienzensur, Die Medien, so Juan Chilling, zensieren sich jedoch selbst gemäß der politischen Linie der Regierung. Alternative Medien werden teilweise sogar verfolgt.
In Concepción estaban este equipo de Conce TV reportando lo que sucedía con la protesta o cacerolazo que llamamos acá.
In Concepción haben letzte Woche einige Compañeros des Kanals Conce TV versucht, den Cacerolazo zu dokumentieren. Cacerolazo ist, wenn Leute ihren Protest ausdrücken, indem sie auf Töpfe und Pfannen hauen und Lärm machen, aber immer friedlich. Ein Teil des Kamerateams hat gefilmt und die Bilder gleichzeitig als Livestream ins Netz geladen. Plötzlich wurden einige andere des Teams willkürlich festgenommen. Zum Glück konnte die Übertragung ins Netz weitergehen. Einer der Festgenommenen konnte ein Handy in seiner Unterwäsche ins Gefängnis schmuggeln. Er hat dann eine Nachricht an seine live übertragenden Compañeros draußen geschickt. Also ja, es gibt Verfolgung.
Umso bedeutsamer ist die Rolle der alternativen Medien bei diesen Protesten. Bei diesen läuft die Arbeit auf Hochtouren. So nahmen verschiedene Sender an einer gemeinsamen Übertragung eines Programms für Bildung teil. Mit insgesamt 1800 Minuten Programm. Die Zahl steht symbolisch für 1800 Millionen Dollar, die nötig sind, um eine kostenfreie Hochschulausbildung für alle zu gewährleisten.
Tomarse un colegio no tiene como premio venir a reunirse con el Nini. Al contrario, a mí me interesa premiar a los buenos estudiantes.
Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.